finde ich, gehört dann halt auch dazu zu sagen, eine Kastration ist eben nicht das Patentrezept.
Will ich denn immer erst eine Hundeschule oder einen Hundetrainer?
Medizinisch, ganzheitlich auf unsere Patienten gucken.
Hundewerk-Podcast. Zwischen Napf und Netzwerk. Wo Hundeprofis aus dem Nähkästchen plaudern.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Hundewerk zwischen Napf und Netzwerk. Heute machen wir einen kleinen Ausflug und kommen von den Hundeschulen in eine Tierarztpraxis. Tiermedizin und Hundetraining gehen viel öfter Hand in Hand, als vermutlich viele von euch denken. Deswegen haben wir heute zu Gast im Doppelpark Ira Dresseli und Dr. Miles Breyer aus der Tierarztpraxis Fischeln in Krefeld. Beide bringen langjährige Erfahrung aus Praxis und Klinik mit und haben sich dann entschieden, gemeinsam etwas Eigenes aufzubauen. Ira ist Spezialistin für Innere Medizin, Katzen- und Vogelmedizin sowie Ultraschalldiagnostik. Miles Schwerpunkt sind die Zahnheilkunde und die Innere Medizin. Er bringt viel Erfahrung aus dem Klinikalltag mit und war zuletzt geschäftsführender Tierarzt in einer renommierten Praxisgruppe. Zusammen haben sie den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und eine Praxis aufgebaut, die für alle Kleintiere da ist. Vom Hund bis zum Huhn. Außerdem bieten sie in ihrer Praxis Physiotherapie und moderne Bildgebung an und können auch komplexe chirurgische Eingriffe durchführen. Außerdem könnt ihr bei ihnen den Sachkundenachweis für die Hunde ablegen. Ira Miles, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr der Einladung gefolgt und heute hier dabei seid.
Danke für die Einladung. Hallo. Ja,
genau.
Sehr gerne. Fangen wir ganz vorne an. Was war die Motivation, Tierarzt bzw. Tierärztin zu werden? Das ist ja nicht gerade das leichteste Studium und auch nicht der leichteste Job. Ira, vielleicht fängst du einfach mal an.
Ja, also im Großen und Ganzen wollte ich immer was mit Medizin machen und bin damals mit der etwas irreführenden Grundeinstellung reingegangen. Da habe ich mehr mit Tieren zu tun und weniger mit Menschen. Da wird man aber relativ schnell eines anderen belehrt und ich muss ganz ehrlich sagen, es war für mich trotzdem die richtige Entscheidung, weil ich tatsächlich sowohl mit den Tieren als auch mit den Menschen sehr, sehr gerne arbeite.
Genau, Miles, wie war es bei dir?
Bei mir war es echt recht ähnlich. Ich hatte nur noch diesen auch wie Süßfaktor, die Tiere, oh, niedlich, oh, die Rasse und hat mir einfach, ich wusste vor dem Studium natürlich noch nicht ganz, was mich so erwartet, ne, dass das wirklich ein komplettes 6-jähriges Medizinstudium ist. Hätte mir das ein bisschen angenehmer und einfacher vorgestellt, aber war dann doch ganz intensiv und schön und ich bereue es keinen Tag, dieses Studium abgelegt zu haben. Also
ich stelle mir den Job immer sehr schwierig vor. Also du hast mir auch letztes Jahr sehr leid getan, als du zweimal nach Hunde einschläfern musstest.
Oh ja.
Das ist immer so der Punkt, wo ich denke, oh Gott. Also dass ich dir das dann antun muss. Ich glaube, das ist so der schwierigste Part, oder?
Ich meine, wenn wir es nicht machen, wer soll es sonst machen, denke ich dann immer. Also es ist, man begleitet von klein auf bis zum Schluss halt. Ja. Also irgendwie gehört das auch dazu. Ne? Und es ist natürlich eine Überwindung anfangs. Ganz als frischer Tierarzt ist mir das sehr schwer gefallen. Irgendwann wird man auch leider da routinierter.
Ja, aber das ist auch von Fall zu Fall unterschiedlich. In den meisten Fällen ist es ja so, dass wir wirklich schwer kranke Tiere haben. Und wenn man das jetzt ins Unendliche rausziehen würde, würde man einfach Leid verursachen. Und dementsprechend sieht man das dann schon durchaus als Erlösung für das Tier. Es gibt aber durchaus immer wieder die Fälle, wo man lange für einen Patienten gekämpft hat oder mit dem sich eben diese lange, sag ich mal, Verbindung auch besteht. Die Leute haben sich den vor 12 Jahren angeschafft und jetzt ist er alt und krank und kann nicht mehr, wo man dann manchmal da auch steht und sowohl menschlich als auch eben durch die eigene Bindung zu diesem Patienten dann auch mal ein Tränchen verdrückt. Und das ist halt ganz spannend, also wir haben jetzt beide festgestellt, also ich mache den Job jetzt fast 15 Jahre lang, dass das nie Routine geworden ist. Also ja, Man ist abgeklärter in manchen Situationen, aber es wird nie wirklich Routine. Es ist immer wieder neu, immer wieder anders aufwühlend. Und ich finde, das ist auch gut so, dass es so bleibt. Also es ist nicht der schönste Aspekt des Tierarztberufes, nee, aber es ist gut, dass wir die Möglichkeit haben.
Das stimmt. Da sind wir jetzt direkt so richtig knallhart eingestiegen.
Nein, muss eine Sache, die ich noch dazu sagen möchte. In der Klinikzeit war das immer für mich so der Ruhepunkt des stressigen Klinikalltags. Die Einschläferung eines Tieres, weil man dann mal kurz zur Ruhe kam, man konnte sich mit den Tierbesitzern hinsetzen, man hat nochmal alles abgesprochen. Das war so ein bisschen, ich will nicht sagen Entspannung, aber es war wirklich für mich so ein bisschen so ein Zeitpunkt der Ruhe und des Energietankens. Komisch, aber es war für mich, ich will nicht sagen, es hat mir Spaß gemacht, gar nicht, ne? Aber es war für mich so eine Erdung. Mal kurz aufklären, entspannt, 20 Minuten und dann wieder weiter im stressigen Alltag und weitermachen.
Ja, man kann sich mehr Zeit nehmen oder man nimmt sich einfach mehr Zeit dafür. Ne? Genau, also ihr habt beide vorher in großen Praxisstrukturen im Angestelltenverhältnis gearbeitet. Was war denn so der Moment oder der Auslöser, dass ihr gesagt habt, so, wir machen jetzt gemeinsam eine Tierarztpraxis auf? Gab es da einen langfristigen Plan oder war das eher so, ja, komm, lass mal machen?
Das war eher ein Kopf, lass mal machen. Also wir waren beide mit bestimmten Dingen, die so im Angestelltenverhältnis halt störend sind. Man ist immer darauf angewiesen, Anweisungen von oben umzusetzen, auch wenn man vielleicht der Meinung ist, man weiß es jetzt mal besser oder würde es gerne anders machen. Aber die Struktur in der Praxis, in der man ist, gibt dann ein bestimmtes Vorgehen vor. Und hatten uns bei unserem letzten Arbeitgeber auf einer Konferenz zufälligerweise getroffen. Und Miles hatte so als kleine Schnapsidee rausgehauen, wie sieht's denn aus? Wie wäre es, wenn wir uns selbstständig machen?
Ja, und so ungefähr, genau.
Und ich bin da raus und habe gedacht, was ist denn das für ein komischer Typ? Den kenne ich kaum. Und bin zu Hause angekommen und habe meinem Mann das erzählt. Und der sagte, ja, ruf den an, klär das mit dem, vielleicht wäre das was. Ja, und so ist das gekommen. So haben wir uns dann zusammengesetzt.
Schlag auf Schlag, ja.
Haben sehr schnell festgestellt, dass wir super ähnliche Vorstellungen davon haben, wie so eine Praxis eben zu funktionieren hat, wie es zu laufen hat, wie wir behandeln wollen, was wir dem Kunden geben wollen. Und ja,
ja.
Hat einfach gepasst.
Unterschreibe ich. Genau so war es. Ein bisschen, man könnte es noch ein bisschen anders schmücken, wie unzufrieden wir vorher waren. Und,
ja, komm.
Aber nee, ja, war schon, aha, genau so.
So Hals über Kopf.
Ja.
Tatsächlich ein bisschen, aber...
Wir kannten uns auch kaum. Ich hatte Ira vorher schon mal gesehen auf so einem Business-Forum, wie sich das nannte. Ich hatte sie tatsächlich wieder komplett vergessen. Es war einmal und ein halbes Jahr später dann nochmal in Köln dann. Und dann schwupps, jetzt sind wir selbstständig.
Schwupps, eigene Praxis.
Genau.
Ja, aber das hat auch, sag ich mal, menschlich relativ gut gepasst. Also wir sind uns in vielen Dingen sehr ähnlich und in den entscheidenden Dingen aber unterschiedlich genug. Und ich glaube,
ja,
dass das eine ganz gute Entscheidung war.
Definitiv.
Gut, da das ja jetzt noch ziemlich frisch ist, wie war denn dieser erste Tag in der eigenen Praxis, wenn man also plötzlich nicht mal Angestellter ist, sondern Inhaber?
Ja, war verrückt, ne? Also wir haben den ersten Monat hier erstmal renoviert und einfach das neue Team kennenlernen und dann mit komplett neuen Mitarbeitern hier anzufangen, Schränke abzubauen und zu verrücken und zu erklären, wie unser neues Praxisprogramm funktioniert. Das war schon wie eine neue Einschulung, so ungefähr. Also, nur noch die Schultüte gefehlt.
Aber es war schon ein cooles Gefühl.
Ja, auf jeden Fall.
Und ich muss zum Beispiel sagen, also aktuell ist es so, dass trotz Selbstständigkeit, ich habe jetzt über die Selbst und ständig drin, meine Work-Life-Balance besser ist, als sie vorher als Angestellter Tierarzt war.
Okay.
Das ist verrückt, aber aktuell ist es so, weil wir das halt super gut halt auf zwei Schultern verteilen können. Ne? Dieser ganze administrative Aufwand. Es gibt Bereiche, die übernehme ich, andere Bereiche übernimmt der Miles und ja.
Ja. Wir treten uns im Urlaub, wir müssen die Praxis nicht schließen. Der eine kommt eher, der andere geht ein bisschen früher.
Wie das halt gerade gebraucht wird oder benötigt wird. Aber so der erste Tag in der eigenen Praxis war schon cool.
Ja, voll.
Ich glaube, er ist so alle 5 Minuten in meinen Behandlungsraum reingelaufen und hat gesagt, wir sind übrigens selbstständig.
Ja, war so.
Ja,
Und zwar
also
echt
ich kann das nachfühlen.
wir haben noch gegen die Zeit gearbeitet, weil wir dachten erst, unser Vorgänger hatte gesagt, ja, macht doch erstmal so weiter, ihr müsst nicht renovieren. Dann haben wir gesagt, wir machen 2 bis 3 Wochen zu. Dann wurde kommuniziert, wir machen nur 2 Wochen die Praxis zu. Im Endeffekt waren es 3 bis sogar fast 4 Wochen. Aber es hat sich gelohnt. Alle, die hier
Ja.
dann reinkamen, waren erstmal so, oh, schön, das sieht ja komplett neu aus, alles etwas frischer, etwas jugendlicher. Ja.
Ja. Das heißt, ihr habt eine bestehende Praxis übernommen.
Genau.
Genau. Das ist eine Traditionspraxis hier in dem Stadtteil gewesen. Seit gut 30 Jahren war der Vorgängerkollege hier, hat auch einen sehr netten Kundenstamm
Definitiv.
aufgebaut. Wo wir auch wirklich das Glück haben, dass der Großteil von denen, die seitdem hier waren, auch bei uns bleiben wollen. Also
Die Mitarbeiter komplett übernommen
ja, das
auch.
war auch wichtig. Es ist zum einen schwierig, Mitarbeiter zu kriegen und zum anderen ist das wirklich ein nettes Team, was sich sehr, sehr gut versteht. Und
Untereinander, ja.
ja, das ist schon ein sehr anderes, angenehmes Arbeiten jetzt so.
Kleintierpraxis heißt ja eigentlich, es kommt wirklich alles vom Hund bis zum Vogel rein. Also ist das auch so oder habt ihr da auch irgendwo, wo ihr sagt, okay, das ist so, wo wir an unsere Grenzen einfach kommen?
Tja, also meine Grenzen sind tatsächlich so ein bisschen Reptilien. Also gegen eine Schildkröte ab und zu habe ich nichts, aber ich tue mich extrem schwer mit Echsen und Schlangen. Das ist so mein. Das,
Verstehe ich.
da fehlt mir aber auch tatsächlich das Wissen. Also Vögel, da habe ich mich viel mit befasst. Das mache ich super gerne. Aber ich weiß nicht, da, ich weiß nicht, bei den Echsen, da habe ich einfach so ein bisschen Hemmungen.
Ja, kann ich
Ja.
nachvollziehen. Ich habe tatsächlich damals nach der Uni habe ich mich echt für Reptilien sehr interessiert. Dann ist das auch so ein bisschen im Sande verlaufen. Ich habe ja selbst eine Wasserschildkröte und war eigentlich immer total der Fan von Reptilien, aber in der Klinik gab es da einfach zu wenig Tierbesitzer, die mit ihren Reptilien vorbeikamen. Das war auch häufig leider ein finanzielles Problem für die Reptilienbesitzer. Ich weiß nicht, warum gerade die das finanzielle Problem haben oder die Leute, die sich für Reptilien interessieren, die finanziellen Möglichkeiten nicht haben, aber einfach zu wenig Erfahrung auch gesammelt. Da
Ja.
gibt es Spezialisten in Düsseldorf
Ja.
und eine Klinik auch in Düsseldorf, die einen Spezialisten hat und dann verweisen wir halt da drauf. Aber angucken würde ich mir das auch. Bei Echsen muss ich auch sagen, irgendwann komme ich an meine Grenzen, dann weiß ich auch nicht, dass da was Giftiges noch ist oder dass die dich beißt, aber ja, und jetzt habe ich durch Ira halt die Vögel auch noch ein bisschen mehr kennengelernt. Also ich mache immer noch weniger oder deutlich gar nichts eigentlich. Das machst du hauptsächlich. Hühner vor allem auch. Da hatten wir letztens unseren Hühnerimpftag. Also es ist schon
Ja.
interessant, jetzt so Hühner auf einmal in der Praxis sitzen zu haben.
Das sind super coole
Genau.
Patienten.
Ja, freundlich.
Kommen wir direkt mal auf diesen Hühnerimpftag. Also das müsst ihr mir gleich mal erklären, weil ich habe jetzt so Bilder im Kopf, ja. Moderne Tierarztpraxis und dann kommt da jemand mit so 2 Hühnern unterm Arm rein. Grandioses Bild.
Das ist ein
Aber
relativ passendes Bild, dass die 2 Hühner
fand
werden in
ich.
einem Umzugskarton sitzen oder in einem umfunktionierten Wäschekorb.
Okay.
Das ist ganz häufig so. Also es gibt auch welche, die mit Transportkisten kommen, aber die meisten haben tatsächlich einen Umzugskarton. Und da sitzen
Ja.
dann die Hühner drin. Ja, es gibt eine gesetzliche Pflicht, die Hühner gegen die Newcastle-Erkrankung zu impfen. Das ist im Prinzip die atypische Geflügelpest. Der Grund, warum man impft, ist, damit man eine Abgrenzung zur echten Geflügelgrippe dann hat, auf rein rechtlicher Ebene. Und diese ganzen Hobbyhalter, die so 3, 4 Hühner im Garten haben, die haben halt das Problem, dass die meisten Tierärzte die Impfstoffe eben nicht vorrätig haben. Also dieser Jahresimpfstoff, der Nucavac, das ist so, wenn man die Flasche anbricht, muss man sie nach 3 Stunden eigentlich verwerfen, laut Packungsbeilage. Und diese
Ja.
Trinkwasserimpfstoffe, die es gibt, da hat man dann so ein Plättchen, was im Wasser aufgelöst wird, da sind dann 1000 Impfstoffdosen drin. Wenn man nur 4 Hühner im Garten hat, ist das auch unpraktisch. Viele Geflügelzuchtvereine sind nicht so die Fans von den stummen Impfmitgliedern, die dann nur einen Mitgliedsbeitrag zahlen und dann immer nur sich Impfstoff abholen kommen. Und dadurch entsteht halt dann diese Problematik, dass sie eigentlich die Tiere impfen müssen, aber niemanden haben, der es tut. Und da springen wir dann mit solchen Impftagen ein. Aktuell ist es geplant, die zweimal im Jahr zu machen. Wenn wir merken, dass der Bedarf größer ist, dann werden wir das auch höchstwahrscheinlich öfters anbieten.
War auf jeden Fall ein netter Tag. Also.
Ja, jetzt beim ersten Mal hatten wir jetzt, glaube ich, so um die 63 Hühner, die dann da waren. Das war schon ganz witzig.
Ja, einer kam mit 30 auch. Ne? Einer kam mit 30 Hühnern, das war schon echt ein kleiner Farmbetrieb dann auf einmal. Es ging alles ruckzuck und die waren auch natürlich nicht gewöhnt, wie die anderen, die nur 5, 6 Hühner haben, dass man die mal hochhebt. Die haben da hier rumgeflattert und wollten nicht. Da war das Wiegen auch ein bisschen schwieriger. Und dann haben wir am Ende von ihm noch ein paar Eier bekommen. Ein paar viele. Dutzend. Ja, so 60, 70.
Ich glaube, der hat uns 6 10er-Packungen Eier mitgebracht. Ja. Was ganz schön ist, weil der so einen sehr bunten Bestand hat. Das heißt, er hatte viele Buntleger dabei auch. Also blaue, rote, grüne, rosane, weiße Eier. Und das sieht dann immer sehr hübsch aus, wenn man so eine Packung aufmacht. Und es ist wie gefärbt.
So ein bisschen wie Ostern, nur anders.
Ja.
Ich wollte gerade sagen, den nächsten Hühnerimpftag macht ihr dann vor Ostern. Dann macht das auch Sinn für euch. Braucht ihr keine Eier mehr färben. Ja, aber spannend. Ja, aber das, genau, mit den Impfstoffen, dass die dann verworfen werden, die Problematik kannte ich tatsächlich jetzt aus dem Humanbereich.
Ja, es macht halt auch für so einen Halter keinen Sinn, sich so einen Trinkwasserimpfstoff zu kaufen, wenn der 4 Hühner hat, ne? Also da übersteigen dann die Kosten für die Impfung und dann müsste der das vierteljährlich machen. Und mehrere Halter, die sich so zusammentun, dann muss man als Tierarzt so einen Betreuungsvertrag mit dem Verein dann auch machen. Das genehmigt aber auch nicht jedes Veterinäramt, hängt dann auch mal ein bisschen vom Kreis ab, in dem man ist, vom Bundesland, in dem man ist. Also das ist tatsächlich ein etwas schwieriges Brett. Auf der einen Seite müssen sie und auf der anderen Seite ist es aber bürokratisch relativ schwierig, das halt eben abzudecken.
Das heißt, bei euch gibt es dann auch bald den nächsten Hühnerimpftag.
Richtig.
So im Herbst wahrscheinlich.
Man nimmt das einmal im Jahr aber, ne?
Einmal im Jahr, genau. Also den wir jetzt genommen haben, ist der Jahresimpfstoff.
Dann müssen wir nämlich nochmal ein paar Kunden akquirieren.
Genau.
Ja. Im nächsten Jahr haben wir auf jeden Fall die 63 sicher. Plus dann noch welche, die auf uns aufmerksam sind.
Ja, das wird wahrscheinlich irgendwann eine Hühnerimpfwoche. Ich merke das schon.
Ja.
Genau. Kommen wir mal wieder so ein bisschen Richtung Hunde. Was ganz spannend ist, ihr bietet auch Physiotherapie an in der Praxis. Das ist ja ein Angebot, was nicht jede Tierarztpraxis hat. Also ich kenne jetzt nicht, ich kenne welche, aber nicht ganz so viele, die das auch in Kombi anbieten. Und es macht ja richtig Sinn eigentlich.
Ja.
Könnt ihr kurz mal erklären, was die Vorteile sind, wenn man so beides unter einem Dach hat?
Ja, also die müssen einen Termin hier vor Ort in der Praxis machen. Das machen auch nicht wir zwei, das macht bei uns unsere angestellte Frau Julia Bauer. Ne, die ist veterinärmedizinische Physikaltherapeutin. Diesen Begriff muss ich auch erstmal lernen. VMPT.
Also sie hat da eine 2-jährige Ausbildung richtig gemacht mit Abschlussprüfung und was allem Pipapo. Und es ist wirklich sehr ausführlich. Die hat mir mal ihre Schulungsunterlagen, die sie da so gemacht hat, gezeigt. Also das ist schon eine coole Sache
gewesen. Schon eine kleine Orthopädin, könnte auch eine Tierärztin sein und ein bisschen orthopädisch uns hier unterstützen. Fast.
Ach Quatsch.
Die Ahnung, wie sie hat. Nein, aber
schon. Aber also sie hat wirklich einen guten Blick so fürs Gangbild. Was ein Riesenvorteil ist, wir haben ja viele alte Patienten. Und die alten Patienten, die haben alle Probleme irgendwann mit den Arthrosen. Und da ist es schon irgendwie super, wenn das Tier dann kommt. Man spricht über die Arthrose, man spricht über die Möglichkeiten der Behandlung und der unterstützenden Behandlung auch. Und wie bei uns auch, ist ein gesundes Muskelkorsett, was die ganzen Gelenke stabil hält, total wichtig. Und man kann gerade bei diesen arthrotischen Erkrankungen super viel mit der Physiotherapie machen, um den Tieren einfach eine Erleichterung und Entlastung quasi zu ermöglichen. Die ist auch für Reha-Maßnahmen ist es dann auch super wichtig. Dann hat man den Hund mit dem Kreuzbandriss, der geht dann in die Klinik und braucht dann nach seiner OP nochmal die Physiotherapie. Das ist für unsere Kunden, also die wir jetzt haben, tatsächlich ein ganz entscheidendes Thema. Die kommen zu uns in die Praxis, die haben die Leute, die sie eh kennen, vor der Nase sitzen, die sie da unterstützen, haben einen kurzen Weg im Idealfall auch, Die meisten kommen ja hier aus dem Örtchen. Und das ist eine gute Sache, muss ich sagen. Also es
Absolut.
ist so dieses Hand in Hand mit dem Physiotherapeuten arbeiten, das macht es einfach besser, eine vernünftige Therapie zu machen.
Und dann holen die Frau Bauer manchmal dazu in den Raum, dann lernt sie
Genau.
auch den Tierbesitzer direkt wieder kennen. Manchmal kennen sie ihn schon und dann kann sie auch ihre Empfehlung direkt vor Ort abgeben. Das heißt, die müssen nicht hier raus, erstmal wo anrufen, dann dort einen Termin machen. Die sprechen direkt miteinander, treffen sich für ein Aufklärungsgespräch und besprechen die Therapiemaßnahmen, ne? Wie man den Muskelaufbau fördert oder Möglichkeiten.
Und was halt auch ein Ding ist, wenn sie dann einen hat, der dann in der Physiotherapiesitzung dann schlecht drauf ist, dann kann sie dann im Prinzip direkt zu einem
Genau.
von uns kommen und sagen, hör mal, da müsst ihr nochmal drauf gucken, da ist was nicht in Ordnung. Das heißt, die Wege sind wirklich einfach kürzer. Das macht schon Sinn.
Erleichtert, genau.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. So, sonst ist es ja immer so, man ist erst in der Tierarztpraxis, dann macht man wieder einen Termin beim Physio und dann wieder in die Tierarztpraxis. Also deswegen, es macht super Sinn und also ich finde es ein mega Mehrwert für jeden, der da bei euch ist. Ira, kommen wir nochmal direkt zu dir. Du hast eine große internationale Fortbildung gemacht,
ja,
die ich nicht aussprechen kann. Das musst du jetzt gleich machen. Aber kannst du uns erzählen und auch mal einordnen, warum das für die PatientenhalterInnen so interessant ist, dass du diese Fortbildung hast?
Ja, also ich würde sagen, interessant für den Patientenhalter ist es halt deswegen, weil diese Fortbildung, also vielleicht einmal zum Erklären, das ist von Improve International. Das ist ein ganz großer Anbieter für medizinische Fortbildungen, die eben auf internationaler Ebene zertifiziert sind. Das heißt, sollte ich irgendwann mal in Großbritannien arbeiten wollen, was ich jetzt nicht vorhabe, wäre die dort auch anerkannt.
Auf keinen Fall hast du das vor.
Nein, das habe ich nicht vor. Keine Sorge, bleibe hier. Die holen sich, also das ging über 2 Jahre. Es war so, dass wir einmal im Monat ein mehrtägiges Modul zu einem Thema der inneren Medizin hatten. Und die Leute, die dort diese Vorträge gehalten haben, waren jetzt nicht irgendwelche Tierärzte, sondern das waren so die aktuellen, ich würde sagen, mit die aktuellen Spezialisten auf ihrem Gebiet hier in Deutschland. So, das heißt, man hat relativ brandneues Wissen aus den Kliniken, aus den großen Unikliniken, aus den großen Zentren, wie man jetzt wirklich modern und zeitgemäß behandelt. Das hat bei mir auch dazu geführt, dass ich manche Dinge, die ich vorher immer gemacht habe, weil man das hat man irgendwann mal so gelernt, wirklich überdacht, hinterfragt habe und meine Behandlungsmuster angepasst habe. Das kommt dem Patienten wieder zugute, weil es ist einfach eine bessere Behandlung. Und dann war es halt auch so, man musste nicht nur diese Module absitzen, sondern man musste auch Fallberichte zu den passenden Terminen, also zu den passenden Modulen sammeln. Das waren insgesamt 25 Fälle, das heißt zu jedem Modul im Prinzip 5 Patienten. Und es durfte auch nicht 5-mal die gleiche Erkrankung sein, sondern man musste sich dann wirklich 5 Fälle aussuchen. Und wenn man so einen Fall mit dem Hintergrund, ich muss das jetzt so aufarbeiten, wie mir das in dem Modul gezeigt worden ist, dann geht man auch an diesen Patienten anders ran. Das heißt, man lernt wirklich praktisch auch super, super viel. Und dann gab es noch eine große Abschlussprüfung, bei der ich monatelang nicht wusste, ob ich sie jetzt bestanden habe oder nicht. Weil das ewig gedauert hat, bis die Ergebnisse veröffentlicht wurden. Aber die habe ich auch mit Bravour bestanden. Und ja, jetzt, ja.
Genau. Also wenn ich das jetzt für mich nochmal zusammenfasse, dann kannst du jetzt in der Haustierpraxis komplexere Krankheitsfälle behandeln und musst gar nicht mehr an den Spezialisten verweisen, weil du das Wissen jetzt gerade aktuell auch hast.
Richtig, also nicht zu 100%. Ne? Es gibt immer noch Fälle, die übersteigen einfach die Möglichkeiten, die man in einer Haustierarztpraxis hat. Aber ja, ich kann gerade was so die, sag ich mal, die diagnostische Aufbereitung von bestimmten Krankheitsfällen, die auch die medizinische, also die therapeutische Einstellung von komplexeren Krankheitsfällen, da bieten wir tatsächlich mehr als, sag ich mal, vielleicht der ein oder andere. Ne? Das ist
ja. Ja, es ist auch wieder ein Mehrwert, dass man dann
genau.
nicht wieder, ne, zum Spezialisten geschickt werden muss.
Wobei ich auch sagen muss, die Spezialisten haben ihre Berechtigung und ich bin absolut nicht dagegen, einen Kunden dann auch mal zum Spezialisten zu schicken, weil es einfach Krankheitsbilder gibt. Das ist wie bei uns auch. Also ich sag mal, die Augen sind so ein ganz, ganz typisches Thema. Wenn wir jetzt eine komplexe Hornhautverletzung haben, da muss da einfach ein Augenspezialist drauf gucken, der auch das entsprechende Instrumentarium hat. Und da ist es dann aber auch immer ganz gut, wenn man weiß, wo die Kollegen sitzen, einen guten Kontakt zu denen hat, der Austausch zwischen den Praxen gut ist. Ja, das ist...
unterschreiben.
Ja. Aber da können wir direkt vielleicht mal eben da reingrätschen, weil ich meine, das haben wir in der Hundeschule auch jedes Mal. Wieder habe ich ganz viele HundehalterInnen, die große Augen bekommen, wenn ich sage, nicht jeder Tierarzt kann alles. Also dass es auch für die Bereiche immer Spezialisten gibt und ja, man nicht immer verlangen kann, dass jeder Tierarzt einfach alles abdeckt, wenn man in die Haustierarztpraxis geht. Also das ist, glaube ich, vielen gar nicht so klar, dass es eigentlich wie im Humanbereich ist.
Ja, es ist ja auch so, die Tiermedizin kann ja mittlerweile auch so viel. Und es ist, also ich versuche mich immer sehr fortzubilden und immer wirklich auf dem neuesten Stand zu sein. Und das kann man einfach gar nicht. Man schafft das gar nicht in allen Gebieten. Deswegen habe ich mir irgendwann mal so die innere Medizin, die Weichteilchirurgie und die Vögelchen rausgepickt und habe gesagt, das sind so meine drei Gebiete, wo ich mich wirklich reinfuchsen möchte. Das ist so ein bisschen wie der Herr Breyer mit den Zähnen, da bin ich übrigens sehr froh drüber, das ist überhaupt nicht meins. Da, ne, das macht total Sinn und man muss auch anerkennen können, wenn man etwas nicht gut kann. Also wir haben jetzt eine Nachbarspraxis, die ganz wunderbar die Herzuntersuchungen machen, wo wir wirklich einen regen Austausch mit unseren kardiologischen Patienten haben. Das kann hier keiner von uns beiden. Vielleicht wird sich das irgendwann noch mal ändern. Ich meine, Herr Breyer hatte mal irgendwann so, also der Miles hat ja mal gesagt, dass es vielleicht möchte, aber...
Ich hatte mich auch schon mal fortgebildet tatsächlich mit der Kardiologie. Ich war mal am Timmendorfer Strand in der Fortbildung. Da war es leider nicht fruchten geblieben. Ja. Ist dann nicht weitergeführt und...
Dann hast du doch...
Startschuss.
Genau. Du hast Potenzial.
Ja, das Problem sind die... Das
kriegen wir noch hin.
Also selbst, wenn ich jetzt in diesen letzten 4 Monaten eine Revue passieren lasse, ich hatte vielleicht 5 oder 6, die ich zum Kardiologen geschickt habe.
Ja, das ist...
Also man hat immer mal wieder welche, ne, wo man das dann auch empfiehlt, wo es aber jetzt nicht gerade sein muss, wo das Herznebengeräusch halt schon zu hören ist, weil das wahrscheinlich teils mal angeboren oder teils auch schon länger ist und der Hund gar keine Symptome hat. Ja.
Ja.
Dann empfehle ich, dass man das... natürlich mit Symptom-Update oder wenn die Tierbesitzer es wissen möchten, dass man das macht, gerade vor dem heißen Sommer. Ne?
Ja.
Älter ist. Ja. Gerade nach unserem jetzigen Sommer. Der war ja der heißeste seit Aufzeichnung gefühlt. Und es wird noch mal heiß jetzt Anfang August.
Echt?
Sehr. Genau, ich wollte gerade sagen, da kommt noch ein bisschen was. Aber mal jetzt gehen wir mal direkt auf dein Spezialgebiet Zahnheilkunde. Ja? Weil Zähne und Hunde, das ist ja so ein Thema für sich. Und du könntest, also erklär bitte mal für die HundehalterInnen konkret, was können sie beachten und was sollten sie machen für die Zahngesundheit ihres Hundes?
Also wie bei uns Menschen auch, ne? Es gehört dazu, dass man dem Tier auch manchmal, wie bei uns Menschen, die Zähne putzt, ja, dass man die Zahnhygiene auch aufrecht erhält. Zu den, du machst den Kopf direkt runter. Ja, sehr gut. Und zudem aber auch mal eine Zahnreinigung. Es muss nicht jährlich gemacht werden, aber die Zähne halt auch mal reinigen lässt, weil wie bei uns Menschen, Plaque bildet sich, Zahnstein bildet sich trotzdem, auch wenn wir uns die Zähne täglich putzen. Da kommen wir einfach nicht drum herum und wir putzen im Mund nicht zweimal täglich die Zähne, so wie der Mensch, so sage ich das auch dem Tierbesitzer immer. Manche putzen sich ja nach jedem Essen die Zähne, also die Menschen. Und da empfehle ich einfach zweimal die Woche mindestens, dass sie dem nachkommen. Da komme ich manchmal auch nicht nach, ja, bin ich auch ehrlich, offen und ehrlich. Wenn ich es dann mache, mache ich es dann wieder sehr penibel und präzise. Da müssen meine Hunde dann leider ein bisschen einbüßen, aber da da kommen auch die nicht drum herum. Und ich habe auch letztens wieder reingeguckt und dachte mir, Zahnreinigung in Narkose ist fällig bei beiden. Ja, da komme ich manchmal innen und zwischen den Zähnen auch nicht richtig ran. Ja, und man hat dazu gelernt in den Jahren der Medizin, dass man sagt, eine gesunde Mundhygiene oder Maulhygiene beim Tier wirkt sich auf das Tier so aus, dass es auch älter wird. Ja, also das ist nachgewiesen, weil über eine schlechte Mundflora oder eine Zahnfleischentzündung können Bakterien in den Blutkreislauf gelangen. Und der ältere Hund, habe ich auch dir mal erzählt, kriegt dann schon mal eher eine Herzmuskelentzündung dadurch, weil einfach die Bakterien in den Blutkreislauf gelangen. Und wenn man es verhindert, dann, also man sagt, Hunde mit einer guten und auch Katzen mit einer guten Mundhygiene, wo ich bei Katzen ein bisschen differenzieren muss, weil Katzen haben häufig ein anderes Problem. Die haben nicht diesen klassischen Zahnstein, die haben meist eine angeborene Problematik, die dahinter steckt, dass die Zahnfleischentzündung oder Bakterien, die dafür sorgen, aber auch, wie gesagt, ein anderer Hintergrund. Wichtig ist, dass man einfach versucht, dem nachzukommen, weil dann kann man davon ausgehen, dass der Hund, wenn nicht andere Probleme noch bestehen, ein gesundes, altes Leben führen darf.
Mhm. Ja. Kannst du mal auch noch mal Kauartikel für Hunde einsortieren? Weil es gibt ja ganz viele Kauartikel, die die besten Zähne versprechen.
Ja.
Aber auch eher schwierig sind.
Unsere sogenannten Dentasticks.
Unter anderem, aber auch Geweih oder Kaffeeholz oder whatever, was es da alles so gibt.
Ja, wie ist das nochmal? Was ist das Hirschgeweih, was die Zähne auch spalten lässt? Was war das nochmal?
Oh. Wenn der Knochen, wenn der Knochen so hart ist.
Das hatten wir, ja. Hatten wir mal mit unserem Hund, der hat sich fast den Zahn dadurch abgebrochen. Ich hatte schon diverse Tierbesitzer mit Hunden, die das auch gefüttert haben oder als Leckerchen gegeben haben zur Zahnhygiene. Ich empfehle eigentlich, wenn immer Zähne putzen oder so Kauartikel, die jetzt nicht unbedingt zum Fressen sind, eher was, wo der Hund dran rumnagen kann mit so. Sowas wie so ein, in der Form eines Kongs, aber mit so geriffelten Öffnungen, wo die dann drin rumnagen können. Das kann es ein bisschen, ja, verhindern, sagen wir mal so. Aber ganz drumherum kommen wir trotzdem nicht. Und es gibt einen Kauartikel, den ich empfehle, der den Zahn schon auf jeden Fall verringert. Also nicht in meiner Kenntnis.
Was ist mit so diesen Zerrseilen, weißt du, so die wie so ein bisschen dann so wie, ich stelle mir das mal so vor, wie Zahnseide funktionieren.
Also die können wie Tennisbälle auch, wenn sie zu viel genutzt werden, tatsächlich genau. Den Zahn schädigen durch diesen Abrieb, dass der Zahn sich wirklich abschleift an diesen Fasern.
Das ist der Klassiker leider, ja.
Ja, das ist so, also man muss wirklich gucken, also dieses Kauen. Also der Hund muss ja schon wirklich intensiv kauen, damit er den Zahn durch das Kauen wirklich reinigt. Und wenn man sich mal anguckt, wie so ein Hundegebiss auch ist, man hat ja so ein Scherengebiss, die reiben so aneinander vorbei. Das heißt, man hat immer eine Außenseite und eine Innenseite. Und am Oberkiefer ist es so, dass die Innenseite des Backenzahns an der Außenseite des Backenzahns unten entlang schrappt. Da ist dann quasi durch das Kauen die Reinigung. Das heißt, diese Zahnsteinplatten außen sind da ja eigentlich gar nicht so von betroffen. Was es halt macht, es regt den Speichelfluss an, der dann wiederum eine Reinigung, sage ich jetzt mal, mechanischer Art machen kann. Mhm. Aber ein Hund neigt entweder zur Zahnsteinbildung oder er tut es nicht. Und wenn wir uns angucken, welche Hunde viel Zahnstein haben.
Das ist rassebedingt häufig auch nochmal, ja. Also der Yorkshire und der Chihuahua, der hat mehr Zahnstein als der große Labby manchmal, ja. Aber also das sind so Rassen, die häufig nicht nur Zahnstein, die haben auch ganz schnell schon wackelige Zähne mit ein paar Jahren.
Ja.
Die haben einfach eine schlechte Genetik.
Ja, ja gut, aber da wird es dann auch tatsächlich schwierig mit Zähneputzen.
Da wird es auch schwierig mit Kauartikeln, weil diese ganzen Zwergrassen meistens gar nicht richtig kauen.
Hm. Ja, ich schlinge, ja, genau.
Kommen wir ganz kurz nochmal auf den Tennisball zu sprechen, weil das ist auch so ein Dauerbrenner bei uns. Nicht, dass ich sie jetzt werfe, sondern dass ich immer wieder sagen muss, Leute, benutzt keine Tennisbälle. Was machen diese Tennisbälle mit dem Hundegebiss?
Da sind Glasfasern drin. Und diese Glasfasern verursachen durch das Kauen, durch das ständige Beißen, dass sich die Zähne abreiben. Ja, und dann hat man manchmal Hunde, die haben vorne wirklich ein Drittel abgeschliffene, die können auch verbleiben im Gebiss, aber abgeschliffene Zähne. Ja, da fehlt richtig, regelrecht.
Man kann sich das wie Schmirgelpapier vorstellen.
Genau, schmirgelt sich sozusagen ab, ja.
Deswegen keine Tennisbälle.
Niemals, ja. Ne. Gibt es auch von Kong. Die sehen ähnlich aus, sind nur anders.
Die haben dann keine Glasfasern.
Genau.
Das heißt, die könnte man theoretisch dann nutzen, wenn man denn unbedingt einen Ball nutzen möchte.
Genau.
Da blutet mir dann als Hundetrainerin zwar das Herz, aber okay, medizinisch wäre das nicht so schlimm. In der Anmoderation hatte ich ja schon gesagt, dass HundetrainerInnen und TierärztInnen eigentlich viel häufiger Hand in Hand arbeiten, als viele glauben. Mhm. Gefühlt schicke ich pro Woche 2 bis 3 Hunde zum Tierarzt oder zur Physiotherapeutin. Denn wir können natürlich nicht mit Hunden arbeiten, die stark Schmerzen oder Bewegungseinschränkungen haben. Und ihr dürft heute euch mal was wünschen. Und zwar würde ich gerne von euch hören, wie könnten die TierhalterInnen das gut gestalten, dass dieser Weg zwischen Tierarzt und Trainerin klüger abgedeckt ist. Wie habt ihr das gerne?
Also es ist ja tatsächlich so, dass wenn wir einen jungen Hund hier kriegen, also so einen Welpen, die Leute haben sich das Tier angeschafft, haben noch gar keine Hundeerfahrung, dass wir eigentlich immer empfehlen, dass man sich doch bitte eine geeignete Hundeschule oder einen Hundetrainer suchen sollte, um die Erziehung des Tieres möglichst optimal zu gestalten. Was ich mir wünschen würde, was wir leider manchmal kriegen, sind so Besitzer, die dann aus der Hundeschule kommen und so total indoktriniert sind über die richtige Art der Fütterung, wo dann irgendjemand so sein, ja, ich sag mal so sein, das, was er glaubt, was in der Fütterung richtig ist, so als die einzige Wahrheit verkauft. Gerade Fütterung ist ja ein Thema, das ist ganz variabel und vor allem ganz, ganz individuell. Das, was für den einen Hund richtig ist, ist für den anderen Hund eben nicht richtig. Und es gibt da kein Patentrezept aus meiner Sicht, dass da so ein bisschen von Seiten der Hundetrainer so ein bisschen weniger, also es sind da auch nicht alle. Also wir haben auch ganz viele wirklich nette und kompetente Kollegen hier im Umkreis, die sowas auch nicht tun, aber es gibt halt immer so das schwarze Schaf, die dann so dieses dogmatische Wissen und dann kommen die Leute und sind so geimpft, so mein Hund, der muss jetzt gebarft werden und dieser Hund hat aber Probleme mit dem Barfen einfach, beziehungsweise die Barfration ist nicht vollwertig gestaltet, weil da nie ein richtiger Ernährungsberater drüber geguckt hat. Und gerade ein wachsender Hund, wenn der schlecht gebarft wird, dann hat der später Probleme mit den Gelenken, der hat Probleme mit der Gesundheit insgesamt. Das sind so Sachen, da muss man so, ja, da muss wirklich Wissen hinterstecken. Also ich würde mir da wünschen, dass man von diesem Dogmatischen so ein bisschen mehr weggeht, dass der Hundetrainer sich wirklich auf das Verhalten konzentriert, dass er aber auch erkennt, wenn er Verhalten hat, was tatsächlich durch zum Beispiel Schmerzen oder wie du das schon gesagt hast, eben ausgelöst wird. Ein Hund, der aggressiv ist, der ist vielleicht aggressiv, weil er einfach Rückenschmerzen hat und einfach nicht mit anderen Hunden interagieren möchte, weil er sich einfach schützen will. Das sind auch nicht immer die Hormone, also Kastration ist auch nicht die Patentlösung.
Ja, bin ich bei.
Ja, also das ja, dass so dieses, dass dieser Umgang so ein bisschen miteinander so ein bisschen entzerrt wird. Also wir Tierärzte sind nicht immer die bösen Buhmänner, die irgendwas Falsches oder dem Hund Schädliches vermitteln wollen, sondern es geht tatsächlich darum, wir gucken halt mehr auf die medizinische Seite. Und die Verhaltensseite, das würden wir tatsächlich auch weiterhin gerne in die Hände der entsprechenden ausgebildeten Kollegen auch geben wollen, weil dafür habt ihr euch ja auf Hundeverhalten spezialisiert.
Ne? Richtig. Sage ich Tierbesitzern auch immer eigentlich im Zusammenhang mit der Kastration, wenn die sagen, der Hund ist so stürmisch und der lässt sich nicht erziehen, dann empfehle ich den immer erst eine Hundeschule oder einen Hundetrainer dazu zu konsultieren, bevor man sagt, man geht den Weg der Kastration. Und wenn, dann empfehle ich auch eher erst immer den Chip. Aber das wäre jetzt das Medizinische dahinter. Ich sage immer, erstmal erziehen. Ich hatte einen Tierbesitzer, glaube ich, in 10 Jahren, der mir schon von vorn, der war so gut informiert, der hat immer, der musste von selbst, der hat seinen Hund über YouTube unterrichtet. Der war selbst so danach und hat dann gesagt, das Verhalten kann man von klein auf beeinflussen. Er muss nicht kastriert werden, er muss einfach gehorchen. Ja, wenn er gehorcht, dann geht das. Und der war so gut trainiert, dieser Hund. Der hatte keine Hundeschule besucht, der hat sich das einfach selbst angeeignet und angelesen.
Ja.
War super.
Genau, also ja, ich gebe euch da recht, nicht? Also Kastration ist oft nicht die Lösung für Verhalten, also beziehungsweise kann halt auch völlig gegenteilig laufen. Ne? Also je nachdem, wenn wir einen ängstlichen Hund haben, also gerade der Rüde, und wir nehmen dem das Testosteron, wird es nicht besser.
Nee. In den seltensten Fällen. Deshalb empfehle ich immer den Chip, weil es kann genau nach hinten losgehen und somit ist es reversibel. Und wir können gucken, wie läuft es aus. Einmal hatte ich eine Tierbesitzerin, die hat so bereut und hat der Chip leider auch nicht ein halbes Jahr, der hat fast über 1,5 Jahre gehalten. Die hat richtig.
Aber trotzdem läuft der noch aus.
Ja, ja.
Der Rest, das andere ist nicht wiederherstellbar.
Aber ich meine, das ist ja auch, also ich meine, wenn man jetzt das Thema Kastration hat, das ist ja auch was, was ja im Wandel ist. Früher hat man ja immer gesagt, es muss alles kastriert werden und so früh wie möglich. Da ist man ja lange noch weg. Also ich bin mittlerweile wirklich der Meinung, wir kastrieren, wenn wir einen medizinischen Grund dafür haben. Das Tierschutzgesetz ist da ja ganz klar. Eine Amputation ohne medizinisch triftigen Grund ist nicht erlaubt. Das ist richtig. Und wie gesagt, ich finde das auch eigentlich gut und ich kastriere tatsächlich eigentlich auch nur, wenn ich einen medizinischen Grund habe. Ich berate die Leute auch mittlerweile dahingehend. Ist eigentlich schon fast wieder ein bisschen, also sag ich mal, aus wirtschaftlicher Sicht vielleicht nicht so optimal, weil man mit einer Kastration schon gut Geld verdienen kann. Aber auf der anderen Seite geht es uns ja nicht darum, nur Geld zu machen, sondern wir wollen ja eben medizinisch, ganzheitlich auf unsere Patienten gucken. Und da finde ich, gehört dann halt auch dazu zu sagen, eine Kastration ist eben nicht das Patentrezept. Das ist nicht die Lösung für alles. Sie kann ja auch durchaus Probleme verursachen, nicht nur aus Verhaltenssicht, sondern auch medizinisch. Die einfachste Sache ist immer noch Übergewicht und Fellveränderungen, aber da gibt es ja auch Tumorerkrankungen, die durch Kastration begünstigt werden und solche Sachen. Das muss man alles im Hinterkopf behalten. Ne?
Ja. Ja, auf jeden Fall. Nicht? Also auch gerade die Frühkastration macht da ja wirklich viele Probleme. Miles weiß, wie schwer ich mich getan habe. Ich musste jetzt eine Hündin kastrieren lassen. Das war eine schwierige Entscheidung, nicht? Ob ich es wirklich mache oder nicht. Und letztlich rate ich halt meinen Kundinnen immer, es muss einen Vorteil fürs Tier haben, nicht? Und dann ist es fein, aber es kann nicht sein, weil der Rüde so viel markiert oder die Hündin blutet, dann gibt es Steiftiere. Also dann sollte man darauf zurückgreifen.
Wobei ich auch sagen muss, das sind auch die wenigsten unserer Kunden, die mit solchen Sachen tatsächlich kommen. Also die meisten kommen, also bei den Hündinnen tatsächlich, wenn die immer diese extremen Scheinschwangerschaften haben, die jedes Mal da stehen und eben die sanfteren Methoden mit, sag ich mal, Mönchspfeffer oder so eben nicht ausreichen, die jedes Mal mit dem Cabergolin, also dem Lactostop, Galastop da stehen und wirklich wesensveränderte Hündinnen haben. Das ist was, was die meisten Hündinnenbesitzer halt umtreibt. Gut, die Gebärmuttervereiterung im Alter, das ist auch was, was viele Leute umtreibt, wobei ich auch da einige Kunden haben, die sagen jetzt, wir merken, der Zyklus verändert sich, wir beugen jetzt vor, finde ich auch noch okay, muss ich sagen. Das ist akzeptabel, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man so eine 14-jährige Hündin hat, die vielleicht schon andere Baustellen hat, die dann eine Pyo hat. Und man dann die Entscheidung treffen muss, operiere ich diesen Hund jetzt wirklich noch oder tue ich es nicht? Und dann eben aus Angst davor sich gegen die OP entschieden wird und man so ein Tier dann verliert.
Mhm. Ja, auf jeden Fall.
Das ist tatsächlich dann einer dieser Fälle, wo ich dann manchmal denke, so hätte man sich vielleicht 2 Jahre vorher da schon dafür entschieden, einfach nur um genau das zu verhindern. Dann hat die Hündin trotzdem ein langes, unkastriertes Leben gehabt.
Ja.
Ne?
Ja.
Aber das sind halt so, da haben wir, glaube ich, auch einen anderen Blick, weil wir halt dann auch sehen, was passiert mit so einem Tier, wenn das eben nicht vernünftig behandelt wird. Wie stirbt so ein Hund, wenn sowas verpennt wird? Ne? Das sehen wir, das sehen ja häufig die Besitzer gar nicht.
Ja, das stimmt. Aber also das würde für mich auch unter, wenn es dem Hund einen Vorteil bringt. Ne?
Ja, also, genau.
Ganz klar. Wenn ihr jetzt mal an euren Praxisalltag denkt, habt ihr einen Tipp so an HundehalterInnen, etwas, das ihr in der Praxis immer wieder seht und das sich eigentlich so einfach vermeiden lassen würde?
Da fällen mir direkt die Parasiten halt ein, ne? Flöhe und Zecken. Das
ja.
ist der einfachste Weg der Prävention, ist da einfach mit einem Spot-on-Präparat im Nacken oder mit einer Tablette oder inzwischen gibt es ja sogar schon die Spritze, sei dahingestellt, also alles eine Maßnahme, um das Thema zu umgehen, dass man sich keine kleinen Parasiten mit ins Haus bringt. Das ist so der einfachste und schnellste Weg. Aber generell würde ich sagen, die Vorsorge, ne? Also, dass die jährlich zu ihren Impfungen kommen, dass die jährlich sich untersuchen lassen. Das machen wir bei der Impfung. Wir gucken uns das Tier an. Ab einem gewissen Alter empfehlen wir auch, dass man dann mal ein Blutbild macht, um einfach vorbeugend zu agieren. Ich weiß nicht, was du, ob dir da noch was einfällt.
Ich würde mir von den Tierhaltern manchmal wünschen, dass sie sich im Vorfeld mehr darüber informieren, was sie sich da für einen Hund ins Haus holen. Also das geht mir jetzt nicht nur um so Geschichten wie Qualzuchten, sondern aber auch so um, passt diese Rasse wirklich
in meinen
zu mir,
Alltag.
In meinen Alltag.
Ja.
Wir haben das so häufig, dass die Leute sich, weil sie den Hund einfach schön finden, ein Tier holen, was einfach nicht zu ihnen passt. Also ein Hütehund, der einfach mental und körperlich ausgelastet sein muss, der dann mit drei kleinen Kindern in der Wohnung wohnt und am Tag vielleicht 2 Stunden vor die Tür kommt, wenn er Glück hat. Solche Geschichten. Das tut mir in der Seele weh, tatsächlich. Was ich mir auch wünschen würde, dass die Leute die Praxissituationen, Zähne gucken, Ohren gucken, Augen gucken, mit ihren Hunden von klein auf wirklich üben. Weil das macht mir das Leben einfacher. Es nimmt dem Hund unwahrscheinlich viel Stress, wenn der das alles schon kennt. Und es macht es nachher auch für den Besitzer zu Hause einfacher, wenn er dann mal Medikamente eingeben muss. Wir haben da sehr viele Besitzer, die das nie geübt haben. Und dann stehen sie das erste Mal mit einer Bindehautentzündung da und sagen, ja, wie soll ich jetzt die Tropfen ins Auge? Wie stellen Sie sich das denn vor?
Ja, genau. Der Hund will das nicht.
Ja, der Hund will das nicht, genau. Dann beißt der mich. Das ist immer das...
Boah, das, wenn ich mir das vorstelle, mein Hund würde mich anfletschen. Boah.
Ja.
Das fände ich noch nicht mal so schlimm. Also mein Hund darf mir sagen, dass er irgendwas nicht will. Ich sage dann halt, es wird jetzt trotzdem gemacht. Und da muss dann halt auch die Verbindung und das Vertrauen da sein, dass meine Entscheidung die richtige ist.
Ja.
Also wie will ich sonst meinem Hund Medikamente geben, auch wirklich, ja, unangenehme Sachen mit ihm anstellen. Ja, also das,
Das gilt übrigens auch nicht nur für Hunde, also auch mit Katzen kann man ganz viel üben. Das sage ich jetzt mal so als Katzenbesitzerin. Katzen sind durchaus auch erziehbar.
Auf jeden Fall.
Anders als Hunde, das ist ein ganz anderer Ansatz, aber man kann ganz, ganz viel auch bei Katzen erreichen.
Ja.
Man hat so was wie ich zu.
Als ehemalige Katzenbesitzerin kann ich da nur nicken. Ja. Man kann Katzen erziehen. Ja, also meine Katzen durften zum Beispiel auch im Garten keine Vögel jagen. Ja, also das kann man auch erziehen. Und sie können sich auch überall anfassen lassen. Ne? Also ein bisschen anders als Hunde, das stimmt, aber...
Ja, yeah, ist schon anders. Also bei einer Katze braucht man viel mehr Geduld, finde ich. Man muss einen etwas weicheren Herangehens... Also die ordnen sich halt nicht unter. Das ist halt so...
Hey.
Ne, das ist halt schon ein bisschen anders als so der Hund als Rudeltier. Es gibt natürlich auch Katzen, da kann man zu Hause vielleicht viel machen, aber in dem Moment, wo die hier in der Stresssituation sind, dann legt sich der Schalter um und dann ist mit der Katze auch nichts mehr zu machen. Die gibt es auch, habe ich selber zu Hause.
Oder, also meine Katzen hatten lustige Strategien, bestimmte Sachen zu verhindern, also so Tablettenaufnahme oder so. Wir schlucken es erstmal und dann spucken wir es irgendwo wieder aus.
Oh ja, das kann sie gut.
Eine Sache fällt mir noch ein bezüglich der Ernährung. Das würde ich mir von den Tierbesitzern auch wünschen, dass die sich da ein bisschen weiterbilden, wie man den Hund nicht ins Übergewicht füttert und wie man auch Oma und Opa oder Mama und Papa sagt, heute gibt es kein Leckerchen. Auch wenn du das gerne gibst, dann hat es nicht zu gehen, dann gibst du ein Stück Möhre. Ja, aber weil die, das ist immer die Ausrede, die ich häufig höre. Ja, sage ich meinem Mann immer, oder da war wir bei den Schwiegereltern und ja, die können nicht aufhören. Ja, das ist leider auch die Verantwortung von Ihnen als Tierbesitzer, dass Sie das denen weitergeben. Ja, also.
Ja, das ist manchmal schwer. Ich habe ja auch schon Ehestreitereien wegen des Übergewichts des Hundes, haben wir auch schon in der Behandlung erlebt. Das ist auch manchmal ganz spannend.
Ja. Ja, und also so Übergewicht bei Hunden, das passiert halt sehr schnell. Ne? Also das kann ja, ein Kilo kann schon massives Übergewicht sein.
Ja, klar. Das muss man ja immer so ein bisschen in der Relation auch sehen.
Genau.
Wenn ich einen 4 Kilo Chihuahua habe, der plötzlich 5 Kilo wiegt, dann ist das so, wie wenn ich 5 Kilo zu viel auf dem Rücken habe. Das
Genau. Aber also Miles weiß das, aber also... Ich sage es meistens erst in der zweiten oder dritten Stunde, ob der Hund zu dick ist. Mein Kollege, der schafft es wirklich in der ersten Stunde so. Was ist das denn für ein Mopsi hier? Und der kommt damit jedes Mal durch, wo ich so denke, hör mal, die Kunden, die gehen direkt. Aber da sind wir auch sehr hinterher. Ne? Also der Übergewicht bei Hunden wird bei uns nicht gern gesehen, weil es einfach so einen Rattenschwanz hinter sich herzieht und das Leben dieses Tieres einfach verkürzt.
Ja, und das ist auch klar, auch aus Sicht des Hundetrainers, natürlich ein Hund, der sich nicht richtig bewegen kann, der wird auch, sage ich mal, Probleme, sage ich mal, an Verhalten zusammen miteinander mit anderen Hunden haben.
Ja, also ich meine, die brauchen dann irgendwann keinen Hundetrainer mehr, weil der Hund sich nicht bewegen kann, aber grundsätzlich wollen wir schön schlanke Hunde und also zumindest in meiner Bubble hat sich das leider so ein bisschen verschoben, was ein schlanker Hund ist. Also da kommst du mit einem schlanken Hund an und alle reden schon von Untergewicht, während der viel zu dicke Hund als normalgewichtig angesehen wird. Allerdings muss ich auch sagen, in Deutschland ist es nicht ganz so schlimm. Ich bin viel in Frankreich. In Frankreich sind alle Hunde zu dick. Also da habe ich noch keinen normalgewichtigen Hund gesehen und viel zu dick.
Okay.
Zu viel Baguette.
Zu viel Baguette? Mhm.
Nein. Ja, wahrscheinlich. Also das ist sehr verrückt. Also da kriege ich regelmäßig so Riesenaugen. Wenn jemand zu euch kommen möchte, wo findet man euch? Was sind die besten Einfalltore? Also wie macht man bei euch Termine?
Ja, also finden tut man uns auf der Kölner Straße 649 in Krefeld-Vischeln. Die Arztpraxis Fischeln, Breyer und Dreseli. Termine machen kann man bei uns telefonisch, also ganz klassisch, die Telefonnummer einfach anrufen. Die Internetseite findet man im Internet auch unter www.tierarztpraxis-fischeln.de. Wir haben auch einen Instagram- und einen Facebook-Account, wo man auch gucken kann. Da gibt es ein schönes Hühnervideo vom Impftag. Dann hat unsere Praxissoftware eine eigene App. Wenn man dann einmal bei uns registriert ist, kann man dann auch über diese App Online-Termine buchen. Wir hätten allerdings gerne, dass Erstkunden oder Neukunden sich tatsächlich erstmal telefonisch melden, weil viele Dinge, worum geht es denn überhaupt? Gab es schon eine Vorbehandlung durch einen anderen Tierarzt? Gibt es irgendwelche Unterlagen und so? Das hätten wir schon ganz gerne vorher geklärt. Und das geht einfach am einfachsten über den persönlichen Kontakt. Man kann uns im Zweifel auch mal eine E-Mail schreiben. Das wäre info@tierarztpraxis-fischeln.de. Da ist es allerdings so, dass wir in der Regel dann zurückschreiben, ja, sehr gerne können Sie einen Termin machen, rufen Sie uns doch bitte an. Aber wenn man, sage ich jetzt mal, vielleicht sich erstmal unsicher ist, ob wir denn überhaupt eine Untersuchung anbieten oder so, ist dieser E-Mail-Kontakt durchaus auch erwünscht und möglich.
Also im Notfall geht es auch per E-Mail, aber im besten Fall ruft man an oder dann.
Genau, es kann auch manchmal sein, dass wir dann auch direkt zurückrufen, wenn eine Handynummer schon angegeben ist oder eine Telefonnummer und sagen, ja, Sie haben uns eine E-Mail geschrieben.
Ja.
Wann genau können Sie denn? Das ist immer einfacher, als wenn man 10-mal hin und her schreibt.
Ja, das stimmt. Also ein bisschen anders als bei den HundetrainerInnen, die möchten ja immer lieber eine E-Mail oder eine WhatsApp-Nachricht, wird ihr als Hörerin hier schon mal lieber anrufen.
Genau.
Genau.
Wie gesagt, wenn
oder
man
halt über
dann
diese App, ne?
genau, wenn man
Ja.
einmal Kunde ist,
Oder
dann
die
läuft
App.
das wirklich gut über die App. Das sind natürlich dann nur so die, sag ich mal, die Basistermine, eine allgemeine Untersuchung, orthopädische Untersuchungen, Impfungen, solche Geschichten. OPs müssen nach wie vor telefonisch oder vor Ort halt wirklich auch ausgemacht werden. Das liegt aber auch daran, dass wir vor jeder OP den Patienten wirklich nochmal sehen wollen, genau besprechen wollen, was wird denn operiert, wieso wird es operiert, bieten wir die OP überhaupt an und wie viel Zeit brauchen wir? Weil das ist
Ja.
halt was, das ist ja ganz individuell
Genau, das
unterschiedlich.
kann man nicht über die App oder dann einstellen mit einem Termin- oder Zeitfaktor. Aber
Genau.
über die App habe ich schon sehr positive Resonanzen mitbekommen von den
Ja.
Kunden. Die konnten dann
Ja.
einfach einen Termin machen, die können dann auch ihre Blutbilder darüber abrufen. Das ist
Ihre
echt super.
Röntgenbilder, also wenn man dann im
Genau.
Notdienst mal irgendwo anders steht, dann haben die quasi alle Unterlagen zur Hand. Also das ist schon eine
Echt
schöne
super.
Sache, muss
Also
ich
Lob an
sagen.
den Ersteller.
Ja.
Ja.
Macht Sinn, auf jeden Fall. Genau. Also, App oder Telefon. Wir kommen jetzt so langsam zum Schluss und da wird es immer ein bisschen schnell. Das war die schnelle Fragen, schnelle Antwortenrunde. Diesmal im Tierarzt-Style. Ich habe es ein bisschen modifiziert. Trotzdem ein bisschen hundelastig. Das heißt, Ira, da musst du mal gucken,
Ja,
was geht. Ich möchte die Antworten am liebsten immer von euch beiden haben. Heißt, ich werfe eine Frage in die Runde und ja, ihr haut einfach mal raus. Das Lieblingsbuch oder der Hunde-Lieblingsfilm?
Susi und Streich.
Oh, ich glaube, bei mir wäre es Oliver und Co., auch wenn es da die Katze eigentlich ist.
Lassen wir gelten. So, ein Gegenstand, den ihr mit euren Tieren immer dabei habt, wenn ihr unterwegs seid. Katzenbesitzer jetzt ein bisschen schwierig.
Katzentransportbox.
Ich immer die Leine dabei, aber sonst.
Und die Mäntelchen.
Ja, im Winter die Mäntelchen, stimmt.
Genau, ich wollte gerade sagen, bei diesen Runden auch noch die Mäntelchen.
Vor dem Baby hatten wir noch immer die Hundedecke und den Napf und da haben wir richtig eine Tasche immer gepackt. Und jetzt ist es sehr babylastig, muss ich gestehen.
Denn jetzt da gibt es eine Babytasche und eine Hundetasche.
Ja.
Oh Gott, mein armer Hund, der hat sowas alles nicht. So ein Wort, was dich mit deinem Tier am besten beschreibt.
Das ist eine
Oh,
Schnellfragerunde.
ja.
Schlau.
Okay.
Nein, nein,
Na
nein. Das
doch.
schneiden
Nein,
wir.
das ist okay. Er ist schlau, die Hunde sind auch schlau.
Schnell.
Schnell.
Schnell. Meine Hunde sind schnell und ich bin schnell. Bin ich nicht schnell?
Das weiß ich
In
nicht.
Gedanken bin
In
ich sehr
Gedanken.
schnell.
Siehst du, das wäre
Ja.
dann auch schlau.
Ja, okay. Und dich?
Tja.
Schlau eigentlich. Meine Katzen sind schlau.
Meine Katzen sind schlau, ich bin auch schlau, ja. Ich würde
Ja.
sagen, wir können auch durchaus beide ein bisschen eigen sein.
Ja, definitiv.
Na,
Aber
also.
wir sind schon ein bisschen hyperaktiv, also es passt doch.
Ja.
Auch schnell, zack.
Ja, doch, hyperaktiv.
Gedanken.
Ja, doch, das würde mich und Niki sehr gut beschreiben. Die Katze ist ständig auf Achse und quietscht rum und ich wusel genauso durchs Haus zu Hause und durch die Praxis.
Gut. Habt ihr Lieblingshunderassen?
Ja, Whippets. Du?
Lieblingshunderassen. Oh. Tja, wenn ich ehrlich bin, ich mag den
Also
Labrador.
Windhunde generell,
Also
Windhunde.
Windhunde mag ich auch gerne, aber tatsächlich bin ich ein großer Labrador-Fan.
Okay.
Mag dieses einfache, freundliche Wesen, das die mitbringen.
Als Hundetrainerin kann ich sagen, die können auch
Ja,
anders.
das können die auch, durchaus, aber in der Regel, die gehören zu den wenigen Patienten, die wir haben, die häufig zum Tierarzt reingestürzt kommen und sich freuen. Und das
Stimmt.
ist was ganz toll ist, weil die meisten unserer Patienten haben ja Angst vor uns. Und die mir jetzt spontan einfallen, die sich wirklich über uns freuen, das sind meistens Labradore.
Ja, du wirst die Hazel noch kennenlernen, die freut sich immer.
Die freut sich immer. Das stimmt.
Was war der ungewöhnlichste Patienten- bzw. HalterInnenwunsch, den ihr je hattet?
Ungewöhnlichste.
Also ich hatte mal eine Katze zum Scheren da und die wollten gerne, dass wir den Rückenkamm stehen lassen und ihnen wie so Dino-Zacken ausscheren.
Dafür fällt nichts ein.
Ist also muss nicht. Ich hätte tatsächlich auf diese Frage auch gar keine Antwort.
Es ist so vieles ungewöhnlich. Aber nicht jetzt, was mir jetzt so einfällt, was ich da so preisgeben kann. Nee.
Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage. Welches Abenteuer möchtet ihr mit euren Tieren mal erleben?
Oh, ich würde schon gerne mit denen mal in den Urlaub irgendwie in die Ferne wegfliegen, so nach Australien, dass die einmal einen anderen Teil der Welt sehen. Ich habe immer, denke dann immer, oh Gott, die Armen in so einem Frachtraum. Aber es gibt ja inzwischen schon Airlines, die bis 10 Kilo auch ein Tier, also die
Ich
genießen.
wollte gerade sagen, mit den Whippets kommst du doch dahin.
Ja.
Also, meine Kater möchten keine Abenteuer außerhalb ihrer gewohnten Gehwege erleben. Aber was ich gerne mal machen würde, ich wäre gerne tatsächlich mal einen Tag Katze und würde mal einmal gerne mitlaufen. Das fände ich, glaube ich, auch mal eine coole Sache. Einfach mal die Welt aus Katzenaugen sehen.
Ja, euer Lieblingsplatz mit euren Tieren.
Auf dem Sofa, unter der Decke, die Katze auf dem Bauch.
Auch auf dem Sofa, Katze, Hund unter der Decke.
Ganz klar.
Das ist deren Lieblingsort
Das
auf jeden Fall. Die lieben das, den Körperkontakt und die Wärme.
stimmt.
Ja.
Das machen die hier auch. Wir haben unten im Büro ein Sofa und wenn er sie dann mal mit hat und ich setze mich mal mit aufs Sofa, dann kommen die sofort an und dann habe ich rechts und links so ein Wippet, der dann kuscheln kommt.
Ja, die Heizung brauchen.
Ja, die sammeln Energie auf, genau.
Genau. Habt ihr Lieblingszitate rund ums Tier?
Nee, so spontan wird mir jetzt nichts einfallen.
Mir auch nicht.
Euer Lieblingsmythos aus der Tiermedizin.
Oh, also eine gute Frage. Trockenfutter reinigt Zähne.
Und wenn wir beim Trockenfutter sind, bei der Katze, Trockenfutter ist schlecht für die Nieren.
Genau.
Das ist nämlich auch nicht richtig.
Sonst, oh, fällt mir
Es
nichts.
kommt auf die Zusammensetzung des Futters an, nicht ob es trocken oder feucht ist.
Ja, überlegt noch nach weiteren Mythen.
Oh, es gibt ganz viele Mythen. Es gibt auch noch den, kastrierte Hunde sind seelenlos. Das kriege ich auch regelmäßig.
Seelenlos.
Seelenlos. Das würde ich
Okay.
so nicht unterschreiben. Also ein kastrierter Hund ist ein kastrierter Hund. Er hat halt kein Zyklus oder kein Hormonleben, aber er ist nicht seelenlos.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das als Mythos gilt, wenn man ein Tier einschläfert, dass das Fenster auf Kipp sein soll, damit die Seele den Raum verlassen kann.
Oh, das ist auch schön. Das mache ich aber manchmal tatsächlich, dass wenn ich merke, dass die Leute wirklich so, dass man manchmal das Fenster
Ja, so ein bisschen
ausmacht und.
Frischluft, aber manche möchten das, weil die
Ja,
wollen, dass dann die
genau. Ja,
Seele nicht eingesperrt ist hier im
genau.
Raum.
Deswegen mache ich das manchmal. Also nicht nur wegen Frischluft, sondern wirklich, man merkt das manchen Kunden an. Das finde ich aber schön. Das ist,
Ja,
würde ich jetzt nicht.
also das kenne ich eigentlich aus dem Humanbereich, macht man das ja auch.
Auch ein Mythos, Kastration bei der Häsin ist nicht möglich, weil sie die Narkose nicht überlebt. Auch das ist nicht richtig. Also es gibt durchaus Gründe, eine Häsin zu kastrieren, um eben Gebärmuttertumoren und dergleichen zu verhindern oder eben, wenn sie denn da sind, zu beheben. Und sie überleben die Narkose sehr wohl, wenn man sie richtig macht. Oder ein altes Tier darf man nicht in Narkose legen.
Ah ja, das
Das
ist
ist
ein
ja. Und
guter
das ist ein super guter Mythos. Also da gibt es viele.
Ja, ja.
Also ein altes Tier kann man auch in Narkose legen. Es kommt immer auf die Begleiterkrankungen an. Und man muss die Narkose entsprechend dann anpassen. Aber auch das ist möglich, wenn es nötig
Gut, dann haben wir ja doch noch einige zusammengesammelt.
ist.
Gut, dann sind wir schon wieder am Ende angekommen. Es geht immer so schnell, so eine Stunde rum.
Ja.
Ich danke euch für eure Zeit und für dieses Gespräch.
Bitte.
Und wer die Tierarztpraxis Fischeln kennenlernen möchte, egal ob mit Hund oder mit Huhn, alle Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eine Bewertung, dein Feedback und wenn du auch in der nächsten Folge wieder einschaltest, wenn es wieder heißt Hundewerk zwischen Napf und Netzwerk.